Woanders ist auch scheiße. Und wo warst du eigentlich, als die Mauer gefallen ist? Das sind zwei Sätze, die ich ganz eindeutig mit meinem heutigen Gast verbinde. Und damit herzlich willkommen zu Nachts im Buchladen, der Literaturpodcast. Ich freue mich sehr, denn ich spreche heute mit Frank Goosen. Der hat ein neues Buch raus, das heißt Kein Wunder. Und ich habe ihn vor seiner Lesung in Hamm getroffen. Ja, und was ich auch von Frank Goosen weiß, er postet gerne Fotos bei Facebook von sehr kahlen, schlecht beleuchteten Backstage-Räumen. Und genau in einem solchen sitzen wir gerade, um über Kein Wunder das neue Buch zu sprechen. Es geht um eine Reise in die 80er. Es geht um Liebe auf beiden Seiten der Mauer. Und damit hallo Herr Goosen, wie schön, dass wir uns sprechen.
Hallo, guten Abend, ich freue mich auch sehr.
Ich habe das Buch schon gelesen und war ganz überrascht, als ich die ersten Seiten aufgeschlagen habe, habe ich gedacht, die Protagonisten, die kenne ich doch. Förster, Fränge und Brocki, die waren auch im letzten Roman die Hauptfiguren. War das vorher geplant, dass sie irgendwann zurückgehen in die 80er mit denselben Leuten?
Nee, es war nicht von vornherein geplant, aber es hat sich schon beim Schreiben von Förster, mein Förster, so ein bisschen angedeutet, dass ich an den Figuren und auch an dem Ton des Buches einen großen Spaß hatte. Und ich habe dann in den Monaten und Jahren danach, sind ja auch schon wieder 3 Jahre seit Förster, mein Förster her, also einzelne Spin-off-Geschichten geschrieben, die ich in meine Bühnenprogramme eingebaut habe. Also war mir klar, ich möchte noch mal ein bisschen mehr Zeit mit diesen Figuren verbringen. Und in Förster, mein Förster ist ja schon so ein bisschen angedeutet, dass Fränge eine Zeit lang in Berlin gelebt hat. Und mich hatte schon lange gereizt, noch mal in diese Zeit zurückzugehen, in die Zeit der 80er Jahre, wo ich auch oft in Berlin war. Ich habe nie da gelebt, aber ich habe immer Leute da gekannt und habe dann Berlin in allen Aggregatzuständen kennengelernt, also noch zu Zeiten der Teilung, dann genau in der Übergangsphase und dann später in unterschiedlichen Phasen nach der Vereinigung. Und es hat mich sehr gereizt, das mit diesen drei Figuren nochmal zu besuchen, dieses Berlin.
Es ist ja auch im Prinzip Back to the Roots zu liegen lernen, weil das ja auch eben in der Zeit spielt und eben auch was mit Berlin zu tun hat. Ist das vielleicht auch so eine Schreib, ich möchte wieder zu meinen Schreibanfängen zurück?
So ein bisschen ist das tatsächlich so. Also vor allem zu dem Ansatz, mit einer witzigen Geschichte Zeitgeschichte auch zu kombinieren. Das habe ich zum ersten Mal jetzt wieder seit Liegenlernen so gemacht. Und der Mauerfall ist nun mal eins der, wenn nicht das prägende Ereignis unserer Generation. Wenn man die positiven Ereignisse nimmt, der 11. September ist dann sicher auch sehr prägend gewesen, aber eben ein besonders negatives Ereignis. Und ich wollte nochmal rüber nach Ost-Berlin, auch in dem Buch. Also das findet in Liegenlernen ja nicht statt. Und mich hat gereizt, da nochmal diese Perspektive des Beobachters einzunehmen, der darüber kommt und sich das alles anguckt. Und Förster ist ja keiner, der sofort so darüber urteilt. Im Gegensatz zu Fränge und Brocki, die haben aus unterschiedlichen politischen Richtungen ihr Urteil über den Osten schon gefällt. Und Förster sitzt immer so ein bisschen dazwischen und beobachtet erstmal. Und da ich ja nun in den letzten 30 Jahren mittlerweile sehr viele Leute aus dem Osten kennengelernt habe, mit einigen auch gut befreundet bin, habe ich da auch viel Unterstützung gehabt und konnte da nochmal so einen ganz anderen Blick drauf werfen.
War das denn auch so ein in erster Linie schriftstellerisches Ansinnen, ich möchte nochmal in den Osten, oder ging es da auch um so einen Rechercheansatz, ich möchte vielleicht nochmal mehr über den Osten schreiben, wie der früher war, weil es ist ja schon so, Förster kommt und erlebt, wie in einer Familie bespitzelt wird und es kommen ganz, ganz viele Sachen auf, die halt den Ur-Osten beschreiben. Haben Sie dafür recherchiert oder ist das das, was Leute erzählt haben und was Sie so beiläufig abgespeichert haben über den Osten?
Nee, ich habe dafür ganz gezielt recherchiert und mir ging es nicht darum, also ich habe nicht die Perspektive, ich weiß, wie es im Osten war. Das ist anmaßend, das mögen andere machen, aber das maße ich mir natürlich nicht an. Deshalb ist für mich, wie ich gerade gesagt habe, die Perspektive des Beobachters, wie Förster eben einer ist, total wichtig. Und ich habe ich habe viel gelesen, ich habe aber vor allem eben Leute angezapft, die in der DDR aufgewachsen sind. Eine der wichtigsten Quellen war Typ namens Herbert, mein Freund Herbert, den ich jetzt erst seit 2 Jahren kenne, ehrlich gesagt. Der ist Union Berlin-Fan und arbeitet als Wirtschaftsprüfer, hat da eine Loge und alles. Da hat er mich mal eingeladen und da bin ich mal hingefahren tatsächlich und daraus ist eine Freundschaft geworden. Und Herbert ist ein bisschen älter, der ist schon Mitte 60 und der hatte im Prinzip den Job, den im Buch der Vater von Rosa hat. wenn Sie das Buch gelesen haben, dann können Sie sich ja daran erinnern, dass der Revisor ist und genau über die, also Wirtschaftsrevisor, für die staatliche Finanzrevision der DDR arbeitet. Und der hat halt genau den Einblick ins Detail, warum diese Wirtschaft nicht funktioniert. Und das ist Thema einer Szene. Und da hatte ich halt super Unterstützung von Herbert. Herbert hat mir aber auch geholfen, rauszukriegen, wie konnte man den Mindestumtausch sinnvoll refinanzieren. Ne? Frenge, der zwei Freundinnen hat, das ist ja das Zentrum des Buches, der hat eine Freundin im Westen und eine im Osten, ist deshalb nicht ganz so scharf auf den Mauerfall, der fährt immer rüber zu seiner Ostfreundin und muss ja dann jedes Mal 25 Mark Mindestumtausch entrichten, hat aber nicht viel Geld. Und Herbert hat mir gesagt, man konnte günstig im Osten den Juwel-Campingkocher erstehen, der dann auf dem Flohmarkt im Osten, im Westen, weiter zu verkaufen war. Und der hat mir dann sogar einen geschenkt, diesen Juwel. Und den haben wir neulich für einen Beitrag für WDR Westart dann tatsächlich in Gang gesetzt, wo ich mich aber ziemlich dämlich beangestellt habe. Also ich habe aber, der Tolle ist, ich habe den geschenkt bekommen, der war in einem ganz schlichten weißen Karton und vorne drauf ein Stempel vom VEB Lötgeräte Dresden und obendrauf der Datumsstempel 14. Februar 1989. Erstmal finde ich ja toll, dass der am Valentinstag abgepackt wurde und durch Zufall war dann auf den Tag genau 30 Jahre später der Erstverkaufstag dieses Buches.
Genau, ich wollte gerade sagen, das kam mir doch alles ganz bekannt vor. Ne? Das ist ja auch, dass der Kocher, der in dem Buch vorkommt, ein VEB-Kocher ist. Ne?
Ja, und dass der eben am 14. Februar abgepackt wurde. Und das war keine Absicht, aber mein Verlag Kiepenheuer & Witsch liefert halt Mitte Februar am 14. aus, an einem Donnerstag. Und dann ist auch noch durch Zufall das Kapitel, das heißt 14. Februar 1989, ist durch Zufall das 14. geworden. Ich bin kein Esoteriker, ich habe es aber auch nicht drauf angelegt. Also ist einfach Zufall und es hat sich alles wunderbar gefügt.
Jetzt ist es ja so, dass die letzten Jahre eigentlich Ihre Hauptdarsteller immer mit Ihnen älter geworden sind. Also eigentlich zumindest immer Ihr Alter hatten. Und jetzt geht's auf einmal 30 Jahre zurück. Wie war das für Sie? Auch so eine eigene Reise nochmal in die Vergangenheit? Macht das dann Spaß, auf einmal wieder über Knutschen und Fremdgehen und Saufen zu schreiben und nicht immer nur über tiefer werdende Falten und Midlife-Crisis?
Ja, definitiv. Also es war eine Zeitreise auch in die eigene Jugend, kann man nicht sagen, früher Erwachsenenalter. Und die zeigen schon Verhaltensweisen, die ich entweder von mir selber noch kenne, wo ich mich dran erinnere, oder von den Leuten, mit denen ich damals befreundet war. Ne? Gerade wenn man nach Berlin gefahren ist. Berlin war nun mal so ein Ort, da konnte man sich auch folgenlos daneben benehmen. Da schien alles möglich zu sein. Wobei man sagen muss, hat im Ruhrgebiet auch vieles möglich war. Das hat man vielleicht mittlerweile so ein bisschen vergessen. Das Buch pendelt ja immer zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet hin und her. Aber diesen Teil der Zeitreise wollte ich eben auch machen. Nochmal zurück ins Ruhrgebiet der 80er Jahre.
Könnten Sie sich das denn für die Zukunft vorstellen, auch nochmal in andere Zeiten zu reisen? Oder denken Sie noch gar nicht an das nächste Buch, wenn das eine gerade fertig ist?
Ich denke definitiv immer an das nächste Buch. Und auf jeden Fall geht es auch darum, noch in andere Zeiten zu reisen. Jetzt habe ich zwei Förster-Bücher geschrieben. Wenn man ein drittes schreiben würde, dann wäre es wenigstens schon mal eine Trilogie. Also ich habe da einen ganz klaren Plan für einen dritten Förster. Ich weiß aber nicht, ob ich den direkt als nächstes schreibe. Denn jetzt habe ich schon bewusst darauf angelegt, dass man zum Beispiel schreiben, ein bisschen was erzählen kann über seine Theaterzeit in den 90ern. Die Martina, die im Förster, mein Förster, seine schon längst verflossene große Liebe ist, die geistert ein bisschen als Phantom durch Kein Wunder, ist die Mitbewohnerin von Frenge. Die treffen aber nie aufeinander, Förster und Martina, weil die immer gerade woanders ist, wenn er da ist. Also die Geschichte möchte ich schon noch erzählen. Und ich habe ja in den 90er Jahren selber freies Theater gemacht, sogar ein kleines Zimmertheater in Bochum ein Jahr lang geleitet. Und das war eine sehr intensive Zeit und die möchte ich definitiv auch nochmal aufsuchen. Und da ist Förster der Beste, um mit diese Zeitreise zu machen.
Also das ist ja auch irgendwie klar, dass alles, was passiert in den Büchern, immer auch so ein bisschen Frank Gosen Biografie durchblitzen lässt. Ist das auch bei Ihnen so der Motor, immer, sagen wir mal, Autobiografisches weiterzuverarbeiten?
Ja, man schreibt eben immer auf der Basis eigener Erfahrungen und die verfremdet man ein bisschen, zum Teil auch aus juristischen Gründen, damit sich keiner auf den Schlips getreten fühlt. Aber klar, man muss von dem ausgehen, was man selber erlebt hat und da sind dann viele Dinge, die brauchen einfach eine gewisse Zeit, bis man drüber schreiben kann und das will ich eben noch angehen, da habe ich noch ein paar Ideen und es ist nicht nicht im strengen Sinne autobiografisch, aber wie Sie ganz richtig sagten, das blitzt dann schon mal dadurch.
Sie sind ja zwischendurch auch immer, sagen wir mal, mit Programmen unterwegs, die gar nicht als klassische Lesungen definiert sind, sondern als, wie ich weiß gar nicht, nennt man das dann Kabarett oder wie nennt man diese Programme, die Sie machen?
Ja, das ist eine gute Frage, wie man es nennt. Im Prinzip läuft es nicht sehr viel anders als bei einer Buchvorstellung. Höchstens, dass es noch ein bisschen pointierter und humormäßig auf die 12 ist, aber letztlich sitze ich auch bei diesen Bühnenprogrammen am Tisch. In seltenen Fällen stehe ich auch und die Hälfte sind Stand-up-Teile und die andere Hälfte sind vorgelesene Geschichten, weil in erster Linie bin ich Autor und Autor zum Beispiel auch von kabarettistisch angehauchten Kurzgeschichten. Da kommen ja Förster, Fringe und Brocki dann auch vor. Das sind die Sachen, die ich zwischendurch mache, um auf Tour zu gehen. Das ist ein guter Teil meines Berufes. Macht mir auch unheimlichen Spaß. Also ich bin ein absolutes Bühnentier. Ich brauche meine 80, 90 Auftritte im Jahr. Und aber es unterscheidet sich so von der Bühnenshow her nicht so sehr. Ich habe meine Zeit lang den Begriff Leseshow dann dazu geschrieben. Heutzutage versuche ich eigentlich, so einen Genrebegriff bei den Ankündigungen zu vermeiden. Die Leute wissen oder sollten wissen hoffentlich irgendwann, manchmal liest er aus dem Buch, manchmal liest er unveröffentlichte Geschichten, aber eigentlich wird es auch meistens ganz amüsant.
Ist das denn so, wenn man halt auch Romane schreibt, und ich stelle mir das vor, ein Roman, der dauert halt eine Zeit, und den dann auch anzugehen, das ist irgendwie auch eine Bürde. Also wenn man so ein großes Ding vor sich hat und dann muss man sich vielleicht auch erstmal zurückziehen oder so, dass Bühnenprogramm leicht und Roman schwer ist, oder stelle ich mir das jetzt falsch vor?
Das ist ein bisschen falsch. Für mich ist es eigentlich genau umgekehrt. Also ein Roman ist für mich nie eine Bürde, sondern immer eine Chance. Ne? Der berühmte Spruch von, die Zeile von, ist es Rilke oder Hesse? Ich schmeiß die immer durcheinander. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist Hesse, genau. Ihr Stufen, genau. Ja. Das für mich ist einen neuen Roman anzufangen, ist immer was ganz Besonderes. Und wenn ich einen Roman anfange, dann weiß ich ja ungefähr, was ich machen will. Ich will die und die. Ich weiß es nicht im Detail. Ich lasse mich da mitnehmen, auch zum Teil von den Figuren. Aber ich habe eben eine Grundidee, an der ich mich immer wieder entlanghangeln kann. Wenn ich ein Programm schreibe, dann brauche ich eine übergeordnete Idee. Ich bin aber noch mehr unter dem Druck, vor allem für die Zwischenmoderation, für die Stand-up-Teile, richtig ein paar krachende Pointen zu haben. Das setzt mich eigentlich mehr unter Druck, als eine Geschichte zu schreiben, die auch mit Humor erzählt wird. Und ich glaube, speziell in mein Wunder ist kein Wunder, ist mir das ganz gut gelungen, dass es auch durchgängig so einen Komödienton hat. Aber letztlich fällt mir das leichter, mich da so anderthalb Jahre an so einer Story entlang zu hangeln.
Machen Sie das denn dann in der Zeit ausschließlich oder fließt dann auch mal zwischendurch irgendwie eine Kurzgeschichte raus oder ein Gag oder was dann auch zu den anderen Sachen dazu gehört?
Nee, es geht nicht ausschließlich so. Also immer am Anfang des Jahres, so ab dem 2. Januar immer, dann bin ich ziemlich streng. Also bis Weihnachten habe ich meistens viele Weihnachtsauftritte mit meinem Programm Krippenblues und dann mache ich Pause und dann ab dem 2. lege ich wieder los. Bis Mitte, Ende Februar habe ich meistens gar keine Auftritte. Aber es kommen natürlich immer wieder Sachen dazwischen, mal eine interessante Anthologieanfrage oder ich schreibe ja nach wie vor alle paar Monate eine kleine Kolumne für den Kicker oder was für dieses Buch zum Beispiel ganz wichtig war, ich bin vor anderthalb Jahren oder wann, bin ich gefragt worden, ob ich ein Vorwort schreibe für ein Fotoband. Reinhard Krause mit Schwarz-Weiß-Fotografien aus den 80er Jahren ist dann unter dem Titel Woanders ist auch scheiße tatsächlich rausgekommen und hat den Deutschen Fotopreis in Bronze gewonnen und das mit vollem Recht. Ich hätte ihm Gold verliehen, weil es ein ganz tolles Buch ist, ganz tolle Fotos von Reinhard Krause. Und für dieses Vorwort bin ich auch nochmal in die 80er Jahre zurück und mir ist eine Sache aufgefallen, die jetzt im Buch sich indirekt niederschlägt, dass für mich in den 80er Jahren, wo ich am Anfang 14 und am Ende 24 war, eigentlich alles immer nur nach vorne ging. Für mich hat sich alles positiv entwickelt. Zieht man mal die Tatsache ab, dass ich sitzen geblieben bin und ständig Liebeskummer hatte. Aber eigentlich ging es für mich und die meisten meiner Generation nur nach vorne. Während das klassische Ruhrgebiet im Niedergang begriffen war, die Zechen schlossen, die Stahlwerke kamen in die Krise und haben zugemacht, die großen Arbeitskämpfe Rheinhausen und so. Und da ging es so richtig bergab mit dem klassischen alten Ruhrgebiet, das starb Farb immer weiter vor sich hin, während aber gleichzeitig in den Zechen und in den Stahlwerken Kulturzentren entstanden. Da ist ja unheimlich viel Bewegung drin gewesen. Da ist ein Thema auch im Buch. Und es wurden coole Filme über das Ruhrgebiet gemacht. Die Filme von Adolf Winkelmann oder von Peter F. Bringmann oder so Serien im Fernsehen wie Hans im Glück aus Herne 3 oder Rote Erde oder Tour de Ruhr von Elke Heidenreich. Das Ruhrgebiet war in den 80er Jahren wirklich ganz kurz davor, richtig cool zu werden. Und dann kam so ein bisschen der Mauerfall dazwischen. Und Berlin, das vorher schon so eine starke Sogwirkung hatte, hat noch mehr Leute dahin gezogen. Und das ist eigentlich ein bisschen schade.
Ja, ich meine, jetzt gibt es ja heute kulturell total viele Bestrebungen, dass das Ruhrgebiet wieder aufgewertet werden soll. Ich kann mich erinnern, der Dieter Gorni macht das sich ziemlich stark, dass auch mehr kulturelle Zentren im Ruhrgebiet entstehen sollen, damit die Leute eben nicht mehr unbedingt nach Berlin oder Hamburg oder München gehen. Sind Sie auch Teil von dem Ganzen?
Ich bin jetzt nicht in irgendeinem Netzwerk oder so drin. Und es gibt ja sehr viel Kultur im Ruhrgebiet. Eben das, was man in den 80er Jahren Soziokultur nannte, also was dann eben Zeche Karl in Essen war oder die Zeche in Bochum oder Zentrum Altenberg in Oberhausen und so. Deshalb hat sich ja die Kabarett- und Kleinkunstszene so super entwickelt. Da ist ja das Ruhrgebiet immer Bundesliga gewesen. Ein bisschen hinkt zum Beispiel die Literatur hinterher, weil es jetzt nicht so viele überregional bekannte Autorinnen und Autoren aus dem Ruhrgebiet gibt. Es ändert sich gerade so ein bisschen. Caro Staha ist eine Frau, die letztes Jahr diesen Roman rausgebracht hat, Beschreibung einer Krabbenwanderung, auch in einem überregionalen Verlag. Hilma Klute hat ein Buch geschrieben, wo ich mich so ein bisschen wiedererkenne, ein Buch, was 1987 immer zwischen Bochum und Berlin hin und her pendelt, mit einem ganz anderen Ansatz. Martin Becker, Marschmusik, ist auch so ein Beispiel. Also da bewegt sich was, aber die Literatur ist ein bisschen unterentwickelt und hat zum Beispiel auch im Kulturhauptstadtjahr nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Es gibt genug Struktur, speziell für klassische Musik und so, aber Literatur hinkt noch ein bisschen hinterher, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten.
Ja, aber wie kann man das denn machen? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne auch unheimlich viele Leute, die schreiben, aber es ist wahnsinnig schwer, einen Verlag zu finden und zumindest hier aus unserer Gegend. Und wenn man guckt und fragt, haben alle den Anschein, dass Verlagswelt und Buchwelt auch eine wahnsinnig verschlossene Szene ist. Und ich habe das Gefühl, dass sich da auch für die meisten einfach keine Türen öffnen.
Das sehe ich ganz anders, weil ich weiß, dass die Verlage alle ständig auf der Suche sind nach Talenten. Es werden halt so gut wie keine unverlangt eingesandten Manuskripte gedruckt. Da kann ich nur von abraten. Gleichzeitig haben Autorinnen und Autoren heutzutage viel mehr Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen, als er vor 20, 30 Jahren der Fall war. Ob es über die Poetry-Slam-Szene ist oder Lesebühnen und so, das gibt es ja heute viel mehr. Und das wird von den Verlagen schon sehr genau beobachtet. Ich weiß auch nicht ganz genau, woran es liegt. Bei der Kleinkunstszene, die hat davon profitiert, dass es eben diese Strukturen gab. Und vielleicht ist hier bei der Literatur das Problem, dass hier so ein zentraler Sammelpunkt da so ein bisschen fehlt, wobei das war beim Kabarett ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, ich war einmal in einer Jury für so einen Kurzgeschichtenpreis, habe mir dann geschworen, ich gehe nie wieder in eine Jury. Und was ich habe über 100 Kurzgeschichten gelesen und was ich da total vermisst habe, war erstens ein gewisser sprachlicher Mut und auch mal eine gewisse Ironie. Ironie ist nicht einfach immer nur Witz, sondern Ironie schafft auch eine Distanz, was es sehr oft gibt. Und ich weiß nicht, ob das hier stärker ist als in anderen Gegenden, ist Nabelschau-Literatur. Und die ist immer abzulehnen. Wenn man sich manchmal die Förderpreise anguckt, wofür die vergeben werden, es fehlt hier sowas. Es fehlt hier manchmal der Mut, richtig auch sprachlich was zu wagen. Und das Ruhrgebiet macht sich viel zu oft klein und vielleicht dann auch manchmal in der Literatur.
Also das wäre ja schön, wenn man daran arbeiten könnte. Aber ich denke auch dann zum Beispiel an Sie, wenn Sie sagen, Sie sind eine Rampensau, ist das ja vielleicht auch etwas, was bei Literatur und Lesung oft auseinanderklafft. Ne? Es gibt Leute, die können sich gut exponieren und die können sich selbst darstellen und die werden dann vielleicht auch schneller entdeckt und andere Leute können vielleicht gut schreiben. Ja, und dann ist die Tür zu.
Ich glaube nicht, dass die Tür zu ist. Also ich bin fest davon überzeugt, es laufen hier keine unentdeckten Genies rum. Es gibt meistens Gründe, warum die Leute nicht entdeckt worden sind. Ich gebe Ihnen recht, dass es einfacher ist, wenn man sich auf der Bühne produzieren kann, wenn man auf der Bühne eine gewisse Routine auch mittlerweile hat. Aber es gibt auch genug Autoren, die erfolgreich sind und Autorinnen und Autoren, die von woanders herkommen, die erfolgreich sind, die nicht gut performen können. Und ich würde auch nie sagen, dass es Pflicht ist für eine Autorin oder einen Autor, unbedingt gut performen zu können. Es macht die Sache leichter, aber das ist in jedem Bereich so. Wer sich gut selber darstellen kann, der wird auch als Bildhauer oder als, als Maler oder Musiker es leichter haben. Ich glaube nicht, dass Texte, die überregional wahrnehmbar wären, wirklich abgelehnt werden. Also ein Beispiel wie Karosch Taha ist eben eine, die auch einen sehr poetischen Roman geschrieben hat, der jetzt nicht auf vordergründigen Witz setzt. Die ist ja auch von einem überregionalen Verlag entdeckt worden. Und ich weiß nicht, was die vorher für Kontakte gehabt haben soll. Ich glaube, die arbeitet als Lehrerin und wohnt in Essen. Also möglich ist es schon.
Okay, möglich ist es. Sie, wie gesagt, sind heute Abend die Rampensau, haben gerade gesagt, Sie wollen noch so ein bisschen meditieren, bevor es losgeht. Ich habe eine Abschlussfrage noch. Was haben Sie denn gemacht am 9. November 1989?
Ja, ich habe den Mauerfall tatsächlich, wahrsten Sinne des Wortes, verschlafen, beziehungsweise ich bin einer, für den sind moderne Streaming-Dienste erfunden worden. Ich wollte mich schon in den 80ern nicht abhängig machen vom Fernsehprogramm. Ich habe viele Videos geguckt. Und auch an dem Abend habe ich irgendeinen Film auf Video geguckt. Ich weiß leider nicht mehr welchen. Bin dann irgendwann ins Bett gegangen. Deshalb habe ich am 9. November abends gar nichts mitbekommen. Habe mir am nächsten Morgen, Freitag war das ja, vom Radio wecken lassen und musste zur Uni, was ich eigentlich freitags nicht gerne gemacht habe. Und da war im Radio alles nur Berlin, Berlin, Berlin. Und da habe ich den Fernseher angemacht, morgens um 7:30. Und da erst ist mir klar geworden, was da passiert ist. Ich als Fernsehkind brauchte die Fernsehbilder, um zu begreifen, was da passiert ist. So habe ich den Mauerfall wahrgenommen.
Und das war doch dann auch liegen lernen, oder? Der hat doch auch den Mauerfall verschlafen.
Ganz genau, der hat es auch so nicht richtig, vor allem auch erstmal nicht richtig einordnen können. Da ist auch ein Thema in kein Wunder, dass wir, viele von uns eben auch gesagt haben, also die Mauer, die fällt, werden wir nicht mehr erleben. Ne? Für uns, unsere Generation, war die wirklich festgemauert. Das ist wieder bei Älteren anders, die den Krieg mitgemacht haben und die noch ein vereintes Deutschland mitbekommen haben, auch bei der Politikergeneration. Deshalb war dafür Willy Brandt und Helmut Kohl für diese Generation nicht so völlig weit weg. Wir sind damit aufgewachsen, dass da sich nichts mehr bewegen wird. Und das, so geht es ja vor allem Förster in dem Buch.
Ich wünsche Ihnen heute Abend einen schönen Abend und was machen Sie jetzt die Stunde, bevor es losgeht?
Ich werde jetzt erstmal noch Soundcheck machen und dann sitze ich hier ein bisschen rum. Ich bringe mir immer mein eigenes Brötchen mit. Ne? Und da bin ich ein bisschen eigen, weil erstmal soll der Veranstalter nicht noch mehr Arbeit haben. Und wenn er dann in der Bäckerei ein Brötchen für mich kauft, was zum Beispiel beim Kabarett ist immer, kriegt man immer Catering. Aber wenn man es dann irgendwo in der Bäckerei kauft, ist ja so viel Mayonnaise drauf und so was alles, das ist alles nichts für mich. So, und dann lese ich entweder was oder wenn ich sehr früh da bin, dann gucke ich mir eine Folge von irgendeiner Serie auf dem iPad an. Ich kriege die Zeit schon rum.
Da muss ich aber sagen, ich verfolge ja Ihre Facebook-Seite und Sie machen ja immer Fotos aus sehr kahlen Backstage-Räumen und man denkt sich immer, warum stellen die dem eigentlich nichts zu essen hin? Die Frage haben Sie damit gerade beantwortet.
Ja, genau, das ist nicht so nötig. Früher habe ich das immer bekommen, aber manchmal wurde dann auch richtig aufgefahren und das ist dann auch immer zu viel. Da tut mir dann leid, wenn das verkommt. Und die schlimmste Frage ist ja, soll ich dir die Karte bringen? Wenn man irgendwo auftritt, wo mit Gastronomieanschluss ist, ich kann nicht eine Stunde vor dem Auftritt irgendwie Nudeln essen oder so. Ich kann auch hinterher nichts essen, da bin ich erstmal noch zu angespannt. Deshalb ist für mich das Perfekte ein selbstgemachtes Brötchen und eine Bulle Cola Zero.
Was ist auf dem Brötchen drauf?
Da ist selbstverständlich fettreduzierte Wurst und ein bisschen Käse drauf.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich sage danke, hat großen Spaß gemacht.
So, und das war's auch wieder für heute von Nachts im Buchladen. Ich freue mich wie immer, dass ihr zugehört habt, freue mich auch immer gerne über Kommentare und freue mich auf die nächste Folge in 2 Wochen. Auch dann habe ich wieder einen prominenten Gast und zwar ist es dann Sebastian Fitzek. Also, ich hoffe, wir hören uns. Bis dann.